Ganz herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, groß und erhaben bist du. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich bekleidet. Psalm 104, Vers 1. Wir haben ja am letzten Donnerstag die Himmelfahrt von Jesus gefeiert. Er hat zur Rechten vom Vater Platz genommen. Jesus ist Herr. Er sitzt auf dem Thron. Alle Mächte und Gewalten sind ihm untertan. Und alle gottfindlichen Mächte wird er ein Ende bereiten. Wir wollen heute in diesem Gottesdienst Jesus anbeten. Zu ihm aufschauen, ihn gross machen, ehrfürchtig vor ihm kommen und seine Gegenwart suchen. Und in all dem wollen wir nicht vergessen, dass Jesus zwar der erhabene Herr ist, aber sich nicht schämt, uns als seine Geschwisterzeit zu bezeichnen. Das steht im Hebräer 2, Vers 11. Ich lade dich ein, jetzt miteinander zu beten und nachher in der Zeit vom Lobpreis die Begegnung mit ihm zu suchen, um körperlich, geistlich und seelisch gestärkt zu werden, ermutigt, aufgerichtet und neu auf ihn ausgerichtet. Lasst uns beten miteinander. Jesus, wir schauen auf zu dir. Du bist der Herr. Du sitzt zur Rechten vom Vater. Alle Mächte sind unter deinen Füßen. Du bist der Herr, der, der alle Macht hat, der, der einmal wiederkommt, um uns zu dir zu holen. Wir wollen dich suchen in diesem Gottesdienst mit einem offenen Herz. Wir wollen uns auf dich ausrichten. Danke, Jesus, dass du uns möchtest begegnen und uns einladest, in deine Gegenwart zu kommen. Amen. Ich bin eingestiegen mit dem ersten Vers aus dem Psalm 104. Und wenn man dort ganz ans Ende springt, heißt es Folgendes: Zur Ehre des Herrn will ich singen mein Leben lang. Für meinen Gott musizieren, solange ich bin. Möge mein Denken und Sinnen ihm gefallen. Ja, ich will mich erfreuen am Herrn.
König voller Pracht, von Weisheit und Vollmacht. Die Schöpfung betet da. Er kleidet sich im Licht, das Dunkel hält ihn nicht. Und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, singt mit mir. So groß ist der Herr, ihn preisen wir. der Herr, singt mit mir so groß, ist der Herr, ihn preisen wir so groß, so groß ist der Herr, so groß.
Yeah.
du bist unvergleichlich. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich.
Jesus, wir dürfen zu dir kommen. Deine Gegenwart lässt du uns ein. Und Jesus, so wollen wir uns aufmachen. Zu uns selber sagen, mach dich auf. Mach dich auf in die Gegenwart von unserem Herrn. Bete ihn an.
Beschwert unendlich geliebt. Kein anderer Ort, wo ich jetzt möchte sein, als in dir Gegenwart. In dir Gegenwart. Und wenn ich zu dir singe, die suche noch viel, füllt sich mein Herz mit deiner Gegenwart. Sie ist wie der Himmel dann unter uns und alles wird neu mit deiner Gegenwart. Yeah.
bevor du dir die Predigt von Daniel Zink zum 9. Lebenswort anhörst, lade dich ein, Gott zu bitten, dass er dir durch sein Wort begegnet und dir Hoffnung, Orientierung, Ausrüstung und auch wieder Aussendung schenkt. Ich bete gerade mit uns. Vater im Himmel, danke, dass wir dein Wort dürfen haben. Danke, dass wir jetzt dürfen darum bitten, dass du zu uns redest. Ich möchte bitten, dass du mit deinem Lebenswort unser Leben freisetzt. Aber auch uns zeigst, was dir wichtig ist. Und ich danke dir, dass du auch Kraft gibst, nach deinem Lebenswort zu wandeln. Ich preise dich dafür. Amen.
Viele von uns werden die zwei Lausbuben, den Huckleberry Finn und den Tom Sawyer, gut kennen. Ihr Schöpfer, Mark Twain, hat einen prägnanten Satz geprägt. Die Wahrheit, es ist das Kostbarste, das wir haben. Darum sollen wir sparsam damit umgehen. Er führt die Aussage in einem Vortrag aus und sagt, dass es eine Kunst vom Lügen gibt, die wir alle sollen beherrschen können, damit wir gelingende Beziehungen haben können. Und in eine ganz ähnliche Richtung hat kürzlich die NZZ in einem Artikel über das Lügen geschrieben. Da steht, durchschnittlich lügt jeder Mensch 25 Mal am Tag. Es gibt sogar Studien, die davon ausgehen, dass ein Erwachsener bis zu 200 Mal am Tag lügt. Lügen gehören daher zur Sozialkompetenz mit dazu. Es macht also den Anschein, dass die Gesellschaft uns vermitteln möchte, dass wir uns darin üben sollen, eine Unwahrheit so darzustellen, dass es für alle als Wahrheit anerkannt wird, aber gleichzeitig niemand dabei Schaden nimmt. Wir befinden uns ja in der Predigtserie über die 10 Lebenswort Gottes. Und ich möchte heute auf das 9. Lebenswort eingehen. Ein Lebenswort, das eben gerade um unsere Kommunikation geht. Um Ehrlichkeit, um einen Schutz vor Wahrheit, um einen Schutz vom gegenseitigen Vertrauen und damit auch um einen Schutz von unseren Beziehungen. Und wir werden merken, dass das 9. Lebenswort diametral am gesellschaftlichen Mainstream über eine Kunst vom Lügen und Lügen als Sozialkompetenz entgegensteht. Du sollst keine falsche Aussage über deine Mitmenschen machen. So lautet das 9. Lebenswort. Ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt. Ich habe immer gemeint, eins von den 10 Geboten sei, du sollst nicht lügen. Das kommt so aber gar nicht vor. Wird natürlich aber aus dem 9. Lebenswort abgeleitet. Und das absolut zu Recht, weil das Lebenswort ja eine ganz grundlegende Anweisung für einen ganzen Bereich der Kommunikation ist und uns zur Wahrheit verpflichtet, in dem, was wir sagen und über andere auch weitergeben. Wir reden in unserer Predigserie ja immer über 10 Lebensworte. Und vielleicht sagst du, ja, eine Lüge kann ja niemand umbringen. Das Gebot Gottes ist am Volk Israel aber tatsächlich gerade in eine Situation hineingegeben worden, wo es wirklich um Leben und Tod hat gehen konnte. Nämlich für die Zeugenaussage im Gerichtsstand. Und darum konkretisiert Gott nur 3 Kapitel später in 2. Mose 23, wenn er sagt, traget nicht durch eure Falschaussagen dazu bei, dass ein Ungerechter im Gericht zum Tod verurteilt wird. Gott sagt, bleib ihr Wahrheit. Verbreite keine Lügengeschichten, keine bösen Gerüchte, keine Fake News über deinen Nächsten. Ich will, dass der Gerecht lebt und nicht durch eine Lüge von dir zum Tod verurteilt wird. Wir merken, auch das Wort, es ist ein Wort vom Leben. Ein Wort, das Leben spenden und Leben fördern will. Aber natürlich beschränkt sich das 9. Lebenswort auch nicht einfach nur auf einen historischen Kontext, so wie auch die anderen Lebensworte. Sie sind uns auch in eine konkrete Situation bei uns gegeben. Das Lebenswort stellt sich ganz grundsätzlich gegen jede Art von Falschheit, gegen jede Lüge, die unsere Beziehungen schaden können, Vertrauen zerstören und die Wahrheit hindern wollen. Paulus sagt im Neuen Testament, die Liebe freut sich an Wahrheit und darum fordert er uns dazu auf, wahrhaftig zu sein in der Liebe. Schau, wenn wir lügen, verunsichert das Vertrauen und damit die Gemeinschaft. Lügen verbreiten, Unwahrheiten verbreiten. Ich glaube, darum ist das eine ganz starke Form von Lieblosigkeit. Ja, das neunte Lebenswort, das macht natürlich jetzt ein riesen Fass auf. Und ich kann das Fass natürlich in 20 Minuten nur ein bisschen anbohren. Wir möchten es aber zusammen machen. Und ich möchte jetzt einfach einmal ein paar Lügenmuster aufdecken, die sich bei uns im Alltag vielleicht eingeschlichen haben. Wir vielleicht gar nicht mehr als Lüge wahrnehmen. Und du darfst dich später noch ein bisschen daran herumstudieren. Es gibt da mal die ganz grundsätzlich, die bewusste Lüge. Ich habe keinen Sex mit Monika Lewinsky. Ein Zitat von Bill Clinton. Ich kenne den Jesus nicht. Ich habe auch nichts mit dem Typ zu tun gehabt. Ein dreifaches Zitat von Petrus im Neuen Testament. Und auch bei uns kann es doch passieren, dass wir Tatsachen ganz bewusst verdrehen. Dass wir die Wahrheit lügen, aus Angst das Gesicht zu verlieren, wenn die Wahrheit über uns, über das, was wir gesagt haben oder über das, was wir gemacht haben, ans Licht kommt. Und das ist schon interessant. Mit einer Lüge möchten wir eigentlich genau das schützen, was Gott selber durch das neunte Lebenswort schützen will, nämlich unseren guten Ruf und unsere soziale Ehre. Die zweite Form ist Verschleiern von Wahrheit. Das kennen wir auch ganz gut aus den Massenmedien. Da werden Menschen tagtäglich als Licht zerrt abgeurteilt, Menschen, die in der Öffentlichkeit eine wichtige Rolle spielen. Ihre Versäumnisse, ihre Fehler, ihre Patzer, ihr ganzes Privatleben wird an die Öffentlichkeit gebracht. Und was ist die Reaktion der Menschen vor der drohenden Bloßstellung? Sie geben einfach das Preis, was die Presse sowieso schon weiss, wo sich nicht mehr verheimlichen und sich nicht mehr verschleiern. Ich finde, ein schönes Beispiel gibt es in der Bibel, nämlich die Geschichte von Adam und von Eva beim Sündenfall. Die zwei, anstatt ihre Schuld zuzugestehen nach dem Sündenfall, versuchen sie mit Feigenblättchen eigentlich das Offensichtliche, die offensichtliche Tatsache vor Gott zu verbergen, dass sie eben Schuld auf sich haben geladen. Ja, und sie sind sich sehr wohl bewusst, dass sie das schlecht können vor Gott verschleiern können. Sie versuchen es aber und erst im Dialog mit Gott wird Stück für Stück preisgeben, was sowieso für Gott klar ist und sich eben nicht mehr verbergen lassen. Die dritte Form, es ist Übertreiben oder das Untertreiben. Ein schönes Beispiel für das Übertreiben finden wir bei den Kundschaftern, die Mose ins Land Kanaan aussenden. Die gehen das Land durchsuchen, kommen dann zurück und mit ihren Übertreibungen über Menschen, die riesengroß sind, die sich gegenseitig auffressen, stacheln sie das Volk Gottes zum Murren gegen Gott an. Und durch ihr Übertreiben tun sie eigentlich die Erfüllung der Verheißung Gottes, nämlich dass sie das Land Kanaan werden einnehmen, um ganze 40 Jahre verzögern. Übertreiben, wie auch das Abspielen von Realität, ist auch eine Form von Lüge. Und ich glaube, das geschieht oft im Alltag. Auch beim Klatsch und Tratsch über andere Leute. Oder wir tun Tatsachen sehr gerne ein bisschen abspielen oder eine Geschichte aufbauschen, um unserer eigenen Geschichte Nachdruck zu verleihen oder auch um unsere Glaubhaftigkeit zu stärken. Zu dem komme ich aber noch später. Auch das Zurückhalten oder das Verschwiegen von Wahrheit ist eine Form von Lüge. Wenn zum Beispiel Unwahrheiten gestreut werden über eine Person oder die Wahrheit verdreht wird, da werden wir oder sind wir herausgefordert, bewusst dagegen zu halten. Die Wahrheit ans Licht zu bringen, es richtig zu stellen, damit wir uns nicht durch unser Schweigen zum Mittäter und Teilhaber an einer Lüge werden. Dann die Halbwahrheiten. Ja, Die haben ja einen Teil der Wahrheit zumindest in sich, aber auch sie können zur Lüge werden. Der Abraham zum Beispiel hat seine hübsche Frau Sarah bei den Ägyptern in Ägypten zweimal als seine Schwester ausgegeben, weil er Angst hatte, dass die Ägypter ihn um die Ecke bringen könnten, um so an seine hübsche Frau herzukommen. Es war eine Halbwahrheit, weil die Frau Sarah, sie ist ja wirklich die Tochter von seinem Vater, aber nicht die Tochter von seiner Mutter gewesen. Es ist also seine Schwester gewesen, aber eben nur seine Halbschwester. So wie seine Aussage auch nur eine halbe Wahrheit war. Und dann haben also die Ägypter die hübsche Sarah genommen und als Strafe für das, was sie getan haben, sind sie von Gott mit Krankheit und Plagen geschlagen worden. Bis sie der Lüge von Abraham auf die Schliche gekommen und ihn damit konfrontiert. Ja, gerade bei Halbwahrheiten zeigt sich eigentlich etwas sehr Wichtiges. Wenn wir einen Teil der Wahrheit so darstellen, dass es beim anderen als ganze Wahrheit ankommt, ja, so ist eben unsere Halbwahrheit dann doch eine ganze Lüge. Eine weitere Form, die sehr bekannt ist, ist Schönreden. Alles ist gut, mir geht's gut. Ich habe kein Problem in der Lehre, ich habe kein Problem in der Familie, in der Ehe, ich habe kein Problem im Job. Alles ist immer gut, läuft wie geschmiert. Keep smiling ist der Weise. Jedenfalls vermitteln wir das Bild ja gerne gegen aussen. Vielleicht, dass uns niemand zu nachtritt, hinter die Fassade schaut. Aber ihr Lieben, schönreden, etwas anders darzustellen, als es wirklich ist, auch das ist eine Form von Lüge. Und so gibt es sicher ganz viele und vielleicht sogar noch viel subtilere Formen von Lüge. Aber eins hat jede Lüge gemeinsam. Die Lüge kommt dort zum Zug, wo ich mich selber, meine Anerkennung, meine Ehre, mein Ansehen irgendwie aufbauen oder aber die retten muss. Ich möchte in einem zweiten Punkt jetzt darauf eingehen, was der Anspruch Gottes ist, wenn es um den Schutz vor sozialer Ehre von unserem Mitmensch geht. Und schließlich ist das ja eigentlich die Hauptbotschaft, die uns Gott durch das 9. Lebenswort mitgeben will. Schädige nicht die soziale Ehre, schädige nicht den guten Ruf von deinem Nächsten, von deinem Mitmensch, indem du unwahre Sachen erzählst, indem du Gerüchte streust oder Lügen über sie verbreitet tust. Ja, und da wird jetzt natürlich ein Thema angeschnitten, das gerade in einem Dorf wie Frutigen brandaktuell ist. Ja, in Frutiger Gerüchteküche, da gibt es viele Köche. Und ich glaube, da wird so manches Gericht heißer gekocht, als effektiv nötig wäre. Schau, das 6. Gebot sagt, du sollst nicht physisch töten. Aber weißt du, das 9. Gebot sagt, dass du niemanden in sozialen Tod sollst treiben. Gott stellt sich in diesem Wort unmissverständlich gegen jede Form von Klatsch und Tratsch, die zum Ziel hat, über jemanden Herz zu ziehen, sich über eine Person lustig zu machen, eine Person nicht für ganz voll zu erklären oder für ganz voll zu nehmen. Gott stellt sich gegen jedes Wort, das den Ruf vom anderen schädigt und seine Integrität untergrabt. Er stellt sich gegen jedes hinterrücks ausplauderte Geheimnis, gegen jedes mit dem Finger aufeinander zeigen, gegen jedes sich gegenseitig verleumden und so weiter. Ja, ich glaube, gerade in einem Dorf wie Frutigen kann Rufmord wirklich zum sozialen Tod von einer Person führen. Und ich finde es schon noch interessant. Auf der zweiten Tafel, also Gebot 5 bis 10, da werden potenzielle Mörder angesprochen, potenzielle Ehebrecher, potenzielle Diebe. Und das sind doch alles Menschen, die ihre Hände irgendwie schmutzig machen müssen und im Verborgenen vielleicht sogar in der Nacht aktiv sind. Klatsch und Tratsch. Es ist am helllichten Tag, vor dem Gob, vor dem Treffpunkt im Hallenbad, ja sogar bei uns im Foyer vor Pfimi Frutigen möglich. Und es wird sogar sozial akzeptiert. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Eine Frau, die immer gerne so über andere tratscht hat, ist einmal zum Pfarrer gekommen und gesagt, lieber Pfarrer, ich weiss, dass das nicht gut ist, aber wie kann ich es denn ändern? Gib mir doch einmal einen Rat. Der Pfarrer hat gesagt, gut, geh heim, nimm deinen Kopf, küsse ihn, schneid es auf, nimm alle Federn, die du drinnen findest und verstreue die Federn auf die Straße. Die Frau hat nicht ganz böckert, was das soll, aber sie hat gedacht, ich habe ja um einen Rat gebeten, also jetzt habe ich einen bekommen, dann mache ich, was der Pfarrer sagt. Sie ist heimgegangen, sie hat ihr ein Kopfküsse genommen, sie hat es aufgeschnitten, hat die Federn genommen, auf die Straße gestreut, ist zurück zum Pfarrer gegangen. Und als dieser gesehen hat, hat er der Frau gesagt, gute Frau, jetzt gehst du wieder, gehst auf die Straße, liess alle Federn zusammen und bringst sie mir. Die Frau war schockiert und hat gesagt, ja, aber gut, Herr Pfarrer, weißt du was? Das ist unmöglich. Zwischenzeitlich hat doch der Wind all die Federn in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Der Pfarrer hat genickt und gesagt, ja, genau so ist es. Und genau so ist es auch mit deinen Worten. Einmal ausgesprochen, ist es unmöglich, alles wieder zurückzuholen. Was du einmal über jemanden gesagt hast, von ihm preisgegeben hast, weiterverzählt hast, es ist unmöglich, es wieder aufzuhalten. In die gleiche Richtung schreibt der Jakobusbrief im 3. Kapitel von seinem Brief, wenn er sagt, Zunge, so klein sie auch ist, sie kann enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt ein grosser Wald in Brand. Die Zunge, sie kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein, wo alles beschmutzt und das ganze Leben kann zerstören, wenn sie vor Hölle selber in Brand gesteckt wird. Ja, Worte haben Macht. Deine Worte, meine Worte, sie haben eine zerstörerische Wirkung, wenn sie vor Hölle in Brand gesetzt wird. Weisst, der Satan, der Vater von Lüge, er will unsere Worte dazu missbrauchen, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zu schädigen. Bis daher das soziale Leben von einem Menschen komplett zerstört wird. Die Worte von Jakobus, sie erinnern mich immer an das Zündhölzli von Mani Matter. Du kennst sicher das Lied auch. Ein Zündhölzli, wo ein Stubenteppich in Brand steckt und es dann so zu einer flächendeckenden Ausdehnung kommt, dass es schließlich zum Weltkrieg, sogar zur Zerstörung der Menschheit kommt. Und genau dieser zerstörerische Dominoeffekt, wo am Ende das soziale Leben von einer Person komplett ruiniert ist, können auch Gerüchte, können auch falsche Aussagen, Lästerungen und Klatsch und Tratsch haben. Das 9. Lebenswort macht klar, dass Gott das Lästern, Klatsch und Tratsch, das Bloßstellen von einer Person in der Öffentlichkeit verabscheuen tut. Warum? Weil durch das die Ehre vom anderen ruiniert, das Leben in der Gemeinschaft gestört und das Vertrauen zerstört wird. Und weißt du, das Vertrauen, das wird ja in einer doppelten Richtung zerstört. Auf die einen Seite zerstöre ich das Vertrauen in die Person, über die ich ein Gerücht oder eine Unwahrheit weiter verbreite, aber letztendlich tue ich doch auch das Vertrauen in mich selber zerstören. Weil wer gibt schon gerne an einem Freund im Vertrauen ein Geheimnis weiter, wo ein Plappermaul ist? Ich möchte dir dazu etwas ganz Wichtiges mitgeben. Klatsch und Tratsch decken eben nicht nur Fehler und Schwächen von Mitmenschen auf, sondern oftmals so das, was nicht wahr ist. Die Liebe deckt aber immer zu. Der Petrus, er schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 8, das Wichtigste aber ist, dass wir uns gegenseitig beständig lieben. Warum? Weil die Liebe viel Schuld zudeckt. Die Liebe deckt also das zu, was der andere bloßstellt und seinen Ruf schädigen kann. Die Liebe deckt sogar dort zu, wo vielleicht etwas Wahres an der Geschichte dran ist. Der Salomo sagt in den Sprüchen, Kapitel 17, Vers 9, etwas, was ich mir persönlich zu Herzen nehme. Er sagt, wer über die Verfehlungen vom anderen hinweg schaut, der gewinnt die Liebe. Wer aber Fehler immer wieder ausgrabt und zur Schau stellt, der zerstört jede Freundschaft. Vielleicht kannst du dir für den Alltag einmal das mitnehmen. Versuch doch, die Geschichte, die du vielleicht über einen anderen weitergeben willst, einmal durch einen dreifachen Filter zu laufen. Der erste Filter ist der von Wahrheit. Hey, ist das, was ich jetzt über den Nächsten erzähle, ist es wirklich wahr? Weiss ich, dass es wahrhaftig ist und der Wahrheit entspricht? Der zweite Filter ist der von Güte. Das, was ich jetzt weiter sage, lässt den anderen in einem guten Licht dastehen, kommt er gut dabei raus. Und der dritte Filter, ein ganz wichtiger Filter für uns, der Filter von Notwendigkeit. Hey, ist es wirklich notwendig, dass andere jetzt über das in Kenntnis gesetzt werden, was ich jetzt gerade weiter erzählen will? Schau, wenn deine Geschichte alle drei Filter besteht, dann kannst du sicher sein, dass es etwas ist, das aufbaut, das stärkt, das ehrbar ist und ganz sicher aus der Liebe motiviert ist. Wenn aber deine Geschichte weder ganz sicher wahr ist, noch einem guten Ruf vom anderen dient, noch wirklich wichtig ist, dass du jetzt die Geschichte zum Besten gibst, ja, ich glaube, dann ist die Gefahr sehr gross, dass die Geschichte am 9. Lebenswort nicht standhalten tut und du den Klatsch und Tratsch vielleicht besser sein sollst. Vielleicht sogar über die Fehler hinweg schauen. Eben die Fehler aus Liebe sollst zudecken und die Geschichte einfach vergessen. Den letzten Punkt möchte ich kurz anschneiden. Bitte mach es nicht selber. Lass Jesus dein Reden verändern. Schau, für mich ist das 9. Lebensgebot das, was fast am meisten nach Moralin und nach einem Appell nach Selbstdisziplin stinkt. Der Jakobus schreibt aber, dass Disziplin und Selbstbeherrschung zur Bändigung, zur Kontrolle von unseren Worten eben nicht ausreichen tut. Wir brauchen einen anderen Ansatz, um dem neunten Lebenswort gerecht zu werden. Und der Jakobus nennt den einzig wahren Ansatz in seinem dritten Kapitel gerade selber. Er ladet nämlich zum Glauben an Jesus Christus ein. Und er sagt, übergib Jesus. Jesus, der von sich selber sagt, ich bin die Wahrheit. Übergib ihm dein Leben. Weil nur Jesus kann deine Zunge bändigen. Und aus dieser Quelle, wo so viel Gift strömen kann, eine Quelle vom Segen, eine Quelle von Ermutigung, eine Quelle von Auferbauung für deinen Nächsten machen. Schau, wenn Himbeerstäudchen, die ich vor ein paar Wochen in meinem Garten gesetzt habe, im Sommer und im Herbst keine gute Himbeere produzieren sollten, dann wird es nichts bringen, mich im Sommer über die mickrigen kleinen Himbeere aufzuregen und sie zu kritisieren. Sind die Himbeere schlecht, dann liegt das nicht an der Himbeere, es liegt an der Stude, es liegt am Pflänzchen selber. Und so ist es auch bei uns Menschen. Wenn du spürst, dass du dazu neigst, immer wieder über andere Herz zu ziehen, immer wieder andere schlecht zu machen, wenn du merkst, dass du ein Öffnungsohr für Klatsch und Tratsch hast, dass Unwahrheiten, Halbwahrheiten bei dir gang und gäbe sind, dann braucht es eine Veränderung an deinem Herzen. Die Bibel sagt, dass unser Herz wie ein Ventil vom Herz ist und dass unser Maul einfach das rauslädt, von dem unser Herz überfließt. Schau, mein Herzenswunsch und mein Gebet ist, dass unser Maul immer wieder von dem überfließt, von dem unser Herz voll ist, nämlich von Wahrheit, Jesus Christus. Wenn du also merkst, dass aus deinem Maul immer wieder mehr Gift als lebensspendende Worte rauskommen, dann besser gut, setz nicht bei deiner Disziplin an. Verpass deinem Maul keinen Maulkorb, setz bei deinem Herz. Bei Jesus und bei deiner Beziehung zu ihm an. Und lass Jesus ein, dein Herz zu verändern. Jesus, der als Wahrheit in Person das Gegenteil von jeder Lüge ist. Und bitt ihn, dass er dein Herz mit seiner Liebe füllt. Einer Liebe, die über Fehler hinwegschaut. Einer Liebe, die Schuld zudeckt. Damit dein Herz und dein Maul zu einer Quelle vom Segen dürfen werden und dass du immer wieder ein gutes Wort für einen anderen parat hast, für dein Gegenüber. Ein Wort, das Beziehung fördert, ein Wort, das Vertrauen stärkt und ein Wort, das den guten Ruf und die soziale Ehre vom Gegenüber immer wieder stärken. Amen.
Das Wort Gottes ist lebendig. Es sagt über sich selber, dass es in der Wahrheit unterrichtet, Schuld aufdeckt, auf einen richtigen Weg bringt und zum Erleben nach Gottes Willen erzieht. 2. Timotheus 3,16. Ich lade dich ein, doch einen Moment zu nehmen, wo du dich mit Jesus austauschst. Frag ihn, welche Wahrheit er dir heute offenbaren will. Wo er dich mit deiner Schuld einladet, Vergebung zu empfangen. Wo er dich auf den richtigen Weg bringen und dich unterstützen will, sein Willen zu tun. Im Hinblick auf die neue Woche möchte ich dir ein Segen aus 2. Thessalonicher 3,16 zusprechen. Er selbst, der Herr des Friedens, gebe euch immer und auf jede Weise seinen Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Ich wünsche dir ganz eine gesegnete Woche. Auf Wiederhören.